Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Guten Tag, Herr Baumer. Viele Gefangene der Nationalsozialisten mussten ja in der Heeresmunitionsanstalt arbeiten. Welche unterschiedlichen Personengruppen mussten denn da gegen ihren Willen bei der Munitionsherstellung der Nationalsozialisten helfen?
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, Deportierte und jugendliche KZ-Häftlinge aus Moringen, die hier gearbeitet haben. Die Anzahl zum Beispiel, zwischen 800 und 1000 Menschen haben hier gearbeitet in der Munitionsfabrik. Das sind Faktoren. Diese Menschen mussten ja hier wohnen und auch verpflegt werden. Hier bestanden auch so Wohnbaracken, wie sie damals in der nationalsozialistischen Zeit war, überall bei den Munitionsfabriken. Und wo diese Gefangenen eben untergebracht waren.
Kamen die Zwangsarbeiter aus der Region oder wurden sie auch bewusst nach Volpehausen gebracht?
Zum ganz europäischen Ausland, wo eben die deutsche Wehrmacht schon die Länder besetzt hatten. In den osteuropäischen Ländern kamen viele bis aus der Ukraine, Polen, Tschechien oder im Westen gesehen Kriegsgefangene aus Holland, Frankreich, Belgien, Marokkaner waren hier. Also es war aus aller Herren Länder, will ich mal sagen, waren die Menschen hier eingesetzt. Und als weitere Arbeitskräfte fehlten, dann hat man sich da besonnen, dass in Moring ja ein Jugend-KZ ist. Und dann hat man über das Arbeitsamt Nordheim organisiert, dass diese Jugendlichen hier eingesetzt werden konnten.
Sie sagen also, man hat bewusst auch Jugendliche eingesetzt?
Und auch hunderte Kriegshilfsdienstverpflichtete Frauen, wo die jungen deutschen Mädchen und jungen Frauen verpflichtet wurden, in Munitionsfabriken zu arbeiten. Die hatten wir hier auch. Die waren auch untergebracht, zu Hunderten. Die waren nicht nur untergebracht, die mussten auch verpflegt werden. Das war ein Riesenaufwand, der hier getrieben wurde.
Und wie hat man das mit der Verpflegung und der Unterbringung dann genau gemacht? Also ich denke mir so, für jeden einen einzelnen Raum schon abzustellen, können schwierig gewesen sein, oder?
Ja, diese Wohnbaracken waren so ausgelegt, dass mindestens vier Mitarbeiterinnen oder Kriegsgefangene in einem Raum lebten. Eine Wohnbaracke hatte ungefähr 22 Zimmer. Davon waren zwei Zimmer Toiletten und Waschräume und die anderen waren belegt mit jeweils vier bis sechs Menschen. Und die wurden wiederum verpflegt von einer Gemeinschaftsküche, die am Rande dieser Wohnanlage praktisch gebaut war. Und die haben selbst sich verpflegt, geschlachtet, die hatten Stallungen gehabt und mussten das alles selbst bewältigen. Die mussten ja in drei Schichten kochen für Hunderte von Menschen. Frühstück und Abendbrot.
Wie war das mit dem Sozialleben? Waren die Zwangsarbeiter in irgendeiner Form integriert in das Dorfleben von Völprihausen?
Zwangsarbeiter und Deportierten, die waren ja in den Baracken, in der Barackenanlage eingezäunt und waren bewacht. Die hatten überhaupt keine Möglichkeit, in das Dorf zu kommen. Anders die deutschen Mitarbeiterinnen, die vom Reichsarbeitsdienst oder die konnten sich frei bewegen nach ihrer Schicht. Die haben dann, wenn die Schicht zu Ende war, geduscht, gegessen und sind teilweise ins Dorf oder haben sich dann hingelegt, weil die nach einer 10-Stunden-Schicht auch erschöpft waren.
Und wie hat man das gemacht? Die Zwangsarbeiter, die mussten wahrscheinlich dann wirklich hart arbeiten. Gab es dann Repressionen gegenüber denen, wenn sie, sag mal, nicht arbeiten konnten oder eine Leistung erbracht haben, von der die NS-Mitarbeiter mehr erwartet hätten?
Die wurden natürlich hart drangenommen, ganz anders als die deutschen Mitarbeiterinnen. Und die Verpflegung, die war auch viel schlechter. Da gibt es handschriftliche Notizen, spätere Erinnerungen von jugendlichen KZ-Häftlingen, die berichteten, dass sie immer Hunger hatten, weil die auch schwer arbeiten mussten. Die mussten die schweren Munitionskisten schleppen und zu Zügen zusammenstellen unter Tage und dann in die Aufzüge bringen und tragen. Und die haben nur zum Frühstück dann so Marmeladenbrote bekommen. Das hat dann hinten und vorne nicht gereicht, sodass sie ab und zu sogar von den deutschen Frauen oft Brot oder was Essbares zugesteckt bekommen haben. Das hat mir mal ein Häftling selbst erzählt, ein ehemaliger Häftling.
Wie gehen Sie in Volprihausen damit erinnerungspolitisch um? Gibt es da Sammelbände, Dokumentationen oder Ausstellungen im Heimatmuseum?
Ja, wir haben hier ja ein Kalibergbaumuseum. Das befasst sich mit dem Kalibergbau und eine Abteilung ist für die Munitionsfabrik vorgesehen und dann die spätere Nutzung durch die Glasfabrik Buda. Da haben wir auch eine kleine Abteilung. Aber es gibt auch entsprechende Bücher, die unser damaliger Museumsgründer Detlef Herbst, das ist ein ehemaliger Lehrer, der ist leider verstorben, der hat etliche Bücher geschrieben über die Rüstungsindustrie in Südniedersachsen und speziell in Volprihausen.